Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum ersten Info dieser Woche auf Rabe. Heute tönt es bei uns so.
Es gibt überhaupt keinen Grund, warum jemandem, der nicht in diesen Märkten geschäftlich zu tun hat, also der selbst Landwirt ist oder der Großhändler ist, warum einem reinen Finanzinvestor überhaupt erlaubt werden soll, in diesen Lebensmittelmärkten zu spekulieren. Einfach diese Teilnehmer aus diesem Markt ausschließen, denen diese Geschäfte verbieten, Thema erledigt.
Der renommierte deutsche Börsenmakler Dirk Müller fordert auch für Deutschland den Lebensmittelspekulationsstopp. Danach hören wir noch diesen Mann.
Das Klima ist härter geworden und weniger tolerant gegenüber allen Künsten, inklusive der bildenden Kunst. Und ein neuer Frost gewissermaßen über den Kunstschaffen.
Im Talk sprechen wir mit dem Kunstsammler und China-Kenner Uli Sik über Zensur, Freiheit und das große Geld im chinesischen Kunstschaffen. Am Mikrofon begrüßt Michael Spahr.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir kommen zu den aktuellen Meldungen des Tages und die tönen erst einmal so.
So Schwein mit dem Rückenwind. Ein starker Nordwind unterstützt mich tatkräftig auf meinem Weg in den Süden. Ich kann es nicht anders sagen, aber in diesen 3 Tagen bin ich durch das Frankreich gebrettert wie blöd. Aufgestanden mit der Sonne, ein Käffeli vor dem Zelt genommen, ein halbes Stündchen gelesen, dann im ersten Kaffee zu mörgeln und noch ein paar Espresso hinterher klepfen und dann ab die Post. Gäng einen Handschlag für mein Velo und einen auf meinen Oberschenkel. Das Team ist intakt, der Karren läuft. Und ich habe Kraft und Lust und der Sound stimmt. Und ich rase eine Rhone entlang in einem einzigen Rausch. Die Songs die gehen durch Ohren, Kopf, Herz direkt in meine Oberschenkel. Und ich lege noch 5 km/h zu und kann diesen Rausch kaum glauben. Fruchtige Wiesen, die an mir vorbeiziehen, feine Düfte, ein starker Fluss neben mir und ich mitten drinnen, frei am Fliegen wie ein Vogel.
Ja, bin ich kapara.
Der Mann vor Kasse 6, der Rabe-Sendungsmacher Donat Hofer, hat mit seinem Radio-Feature «Über Wellen zu den Wellen» beim Hörfestival Sonor den Publikumspreis gewonnen. Auch der ehemalige Rabe-Sonic Traces-Sendungsmacher Simon Grab wurde ausgezeichnet. Er gewann den Jurypreis «Prix d'Or» für das Feature «Hirnmusik». Ebenfalls ausgezeichnet am 6. Sonor in Bern wurden Martin Bezzola und Christina Baron. Wir gratulieren. Bern hat eine neue Post. Und diese ist die größte Poststelle der Schweiz. Heute wurde die neue Post im neu erbauten Postpark neben dem Berner Bahnhof eröffnet. 18 Schalter stehen zur Verfügung an 7 Tagen pro Woche. Neu ist nämlich die Post auch am späten Nachmittag am Sonntag geöffnet. Nun steht es also, das Datum für die sogenannte Brexit-Abstimmung. Wie britische Medien berichten, wird am 23. Juni über den Austritt Großbritanniens aus der EU abgestimmt. Nachdem Premierminister David Cameron Zugeständnisse von der EU erhalten hat, wird er sich für einen Verbleib seines Landes in der EU einsetzen. Gestern wurde bekannt, dass die Gegnerschaft der EU-Mitgliedschaft einen prominenten Mitstreiter erhalten hat. Der konservative Bürgermeister von London, Boris Johnson, will für den Austritt aus der EU kämpfen. Mit ihm streiten vor allem rechte und rechtsextreme Kräfte für den Brexit. Für den Verbleib in der EU sprechen sich laut der BBC gemäßigte konservative Linke, aber auch die schottische nationalistische Partei aus. Laut der NZZ am Sonntag hat die Brexit-Abstimmung auch Konsequenzen für die Schweiz. Die EU wird jetzt abwarten mit neuen Verhandlungen mit der Schweiz zur Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative. Sie wird nicht bereit sein, irgendwelche Zugeständnisse punkto Personenfreizügigkeit zu machen, bevor die britische Bevölkerung über die EU abgestimmt hat. Höchstwahrscheinlich wird es unmöglich sein, die Frist der SVP einzuhalten, die Kontingentierung von ausländischen Arbeitskräften einzuführen. ein prominenter Präsidentschaftskandidat weniger, das melden Medien in den USA. Jeb Bush, der Bruder von George W. und der Sohn vom ebenfalls ehemaligen Präsidenten George Bush, steigt aus dem Präsidentschaftsrennen aus. Der ehemalige republikanische Gouverneur von Florida überlässt das Feld seinen rechten Kontrahenten Donald Trump, Ted Cruz und Marco Rubio. Das bedeutet, es kommt nicht zu einer Wiederauflage des Duells von 1992 Clinton vs. Bush. Damals gewann Bill Clinton gegen Jebs Vater George und warf diesen aus dem Weißen Haus. Ob Hillary Clinton, also die Frau von Bill, für die Demokratinnen antreten wird, ist ebenfalls noch offen. Sie hat gestern zwar die Vorwahlen in Nevada gewonnen, wird aber immer noch dicht vom linken Bernie Sanders gefolgt. Die Wahlen in den USA finden im November statt. Wir kommen zum Wetter. Morgen Dienstag wird es nass und leicht kühler. Es regnet bei einer Höchsttemperatur von 10 Grad. Übermorgen Mittwoch wird es dann voraussichtlich wieder sonniger bei maximal 5 Grad. Die zweite Wochenhälfte wird wechselhaft bei Temperaturen knapp über 0.
Rabe-Info.
Wenn ein Bauer heute in Saatgut investiert und Weizen aussät, weiß er noch nicht, ob er den Weizen in einem halben Jahr nach der Ernte tatsächlich verkaufen kann. Damit die Produzenten und Produzentinnen von Lebensmitteln besser planen können, gibt es Börsen, die darauf spezialisiert sind, Lebensmittel im Voraus zu handeln. Seit Hunderten von Jahren funktionieren diese sogenannten Termingeschäfte, welche Sicherheit für die verschiedenen Akteure im Lebensmittelgeschäft bringen. So kann zum Beispiel ein Bauer schon im Voraus mit der Müllerin abmachen, wie viel sie dann für einen Sack Weizen bezahlen muss. Das Problem: Diese Termingeschäfte werden heute vielfach nicht mehr zwischen Bauern und Müllerinnen gemacht, sondern von Finanzspekulanten und Spekulantinnen dominiert. Und das hat gravierende Folgen für die Menschen an der Basis. Mit der sogenannten Spekulationsstopp-Initiative will die JUSO bei den Abstimmungen vom nächsten Wochenende erreichen, dass Spekulieren mit Lebensmitteln an Schweizer Börsen verboten wird. Wenn nur die Schweiz das macht, nütze es nichts, monieren die Gegner und Gegnerinnen aus dem bürgerlichen Lager. Solche Diskussionen laufen aber nicht nur in der Schweiz, sondern zum Beispiel auch in Deutschland. Unsere Kolleginnen von Radio Korax Halle haben mit dem deutschen Börsenexperten Dirk Müller über Nahrungsmittelspekulation gesprochen und gefragt, warum ist diese Form von Handel so gefährlich?
Beispielsweise, wenn die Spekulanten hören, dass irgendwo Ernten knapp werden, dass das Wetter schlecht wird, ja, dann wissen die, oh, das wird knapp, also wird es auch künftig noch teurer, da will ich dabei sein, ich kaufe auch. Und dann verschärfen die diese Entwicklung. Also die Preise würden ohnehin steigen aufgrund des Wetters und die Spekulanten verschärfen diese Entwicklung. Und dadurch gehen die Preise noch viel höher, als sie eigentlich sein müssten. Ja, und dann gehen Leute irgendwo auf der Welt hungrig ins Bett, Kinder gehen hungrig ins Bett, nicht weil kein Weizen da wäre, sondern weil die Eltern sich den Weizen nicht leisten können, weil die Spekulanten den Preis noch höher getrieben haben, als er eigentlich hätte sein müssen.
Gibt es denn da jetzt einen Zusammenhang mit der Finanzkrise in den letzten Jahren? Hat sich da an dem Spekulationsgeschehen was verändert auf den Märkten?
Es hat sogar noch verschärft, weil wir hatten beispielsweise gesehen, im Jahr Dezember 2007 bis Sommer 2008, also bevor die Finanzkrise so richtig ausgebrochen ist, war so eine Phase, in der die Investoren ganz extrem in Weizen und Mais investiert haben und der Preis hat sich innerhalb von einem halben Jahr mehr als verdoppelt. Und das hat natürlich weltweit zu Hungerunruhen geführt. In Mexiko gab es die Tortilla-Krise, weil der Mais für die Tortilla so extrem teuer geworden ist, dass die Leute sich nicht mehr leisten konnten und randaliert haben. Es gab damals große Unruhen in Nordafrika, in Haiti, aber auch in Indonesien. Das war die ganz direkte Folge dieser extremen Spekulation in dieser Phase. Und dann kam die Finanzkrise und hat zugeschlagen im Sommer 2008. Und innerhalb von 20 Wochen ist der Preis für Weizen und Mais hat sich mehr als halbiert und stand tiefer, als er vor diesem großen Anstieg gewesen war. Und das hatte überhaupt nichts damit zu tun, was mit dem Wetter los war oder mit anderen Dingen, sondern es waren die Finanzinvestoren, die Kasse gemacht haben. Die mussten Geld beischaffen, weil sie so viele Verluste hatten, bei Immobilien beispielsweise, bei Aktien.
Sie haben ja gerade schon gemeint, dass das vor allem die Leute in den sogenannten Entwicklungsländern stärker mitnimmt. Und welchen Einfluss können denn zum Beispiel Konsumenten hier darauf nehmen, ob mit Nahrungsmitteln spekuliert wird?
Es ist richtig. Bei uns macht das nicht so viel aus, weil wir nicht so viel unseres Einkommens für Nahrung ausgeben. Beispielsweise, wenn Sie ein Brötchen kaufen, da macht der Weizenpreis gerade mal, der Weizenanteil, der Preis des Weizens, macht gerade mal 6% aus bei einem Brötchen. Der ganz große Anteil geht dann auf die Löhne und Gehälter, auf Heizen, der Bäckerei, auf Miete und so weiter und so weiter. Also der Weizenpreis macht nur ganz wenig aus. Und selbst wenn der sich verdoppelt, na, dann wird das Brötchen eben oder um 1 oder 2 Pfennig teurer. Das merken wir nicht wirklich. Aber in der dritten Welt, wo die Leute vielleicht 80 oder 90% des Geldes, was ihnen zur Verfügung steht, für Lebensmittel ausgeben, und zwar nicht für verarbeitete Produkte, wie beispielsweise eine Dose Ravioli, sondern für Grundnahrungsmittel wie Weizen, Mehl oder ähnliche Dinge. Wenn da plötzlich der Preis sich verdoppelt und sie ohnehin schon fast ihr ganzes Geld, was sie haben, für dieses Zeug ausgeben, für dieses Weizen und Mais, ja, dann haben sie plötzlich eben nicht mehr genug zu essen und die Kinder werden nicht satt. Und das hatten wir gerade in der letzten Zeit schon, wo ich Berichte bekomme, wo in Afrika mittelständische Familien die Eltern auf die Mahlzeiten verzichten, um wenigstens die Kinder noch satt zu bekommen. Und das sind Dinge, die sind in unserer reichen Gesellschaft, die wir haben, in der heutigen zivilisierten Welt, sollte sowas verunmöglicht werden. Wir stellen heute weltweit doppelt so viele Lebensmittel her, wie wir bräuchten, um die Welt zu ernähren. Wir haben kein Produktionsproblem, sondern wir haben ein Verteilungssystemproblem und im Zweifel auch ein Preisproblem. Und da spielen die Spekulationen mit Lebensmitteln ganz groß rein. Und Sie hatten, die Frage war ja, was kann der Einzelne bei uns tun? Ich kann den Einzelnen nur bitten, haltet euch raus aus der Spekulation mit Lebensmitteln. Und das macht man schon, indem man beispielsweise keine Fonds kauft, Rohstofffonds, die in denen Weizen und Mais enthalten ist. Denn der Fondsmanager, der mit meinen 50 oder 100 Euro im Monat, die ich da investiere, der da Weizen kauft für den Fonds, der kauft diesen Weizen an der gleichen wahren Terminbörse wie der Großhändler aus Indonesien. Und irgendwo gehen Kinder hungrig ins Bett, weil wir uns virtuell ein paar Säcke in den Keller legen, die wir nicht essen wollen, sondern die wir später teurer an die Hungernden verkaufen möchten. Und das ist ein Skandal.
Was müsste man denn da zum Beispiel so politisch machen, damit das irgendwie in geregeltere Bahnen findet und eben wieder sozusagen die Erzeuger und die Abnehmer direkt miteinander handeln können und dann nicht irgendwie so viele Spekulanten dazwischen geschaltet werden?
Es ist ganz einfach verbieten. Es gibt überhaupt keinen Grund, warum jemandem, der nicht in diesen Märkten geschäftlich zu tun hat, also der selbst Landwirt ist oder der Großhändler ist, warum einem reinen Finanzinvestor überhaupt erlaubt werden soll, in diesen Lebensmittelmärkten zu spekulieren. Einfach diese Teilnehmer aus diesem Markt ausschließen, denen diese Geschäfte verbieten, Thema erledigt.
Das sagt der Börsenmakler und Finanzmarktkritiker Dirk Müller. Das Thema erledigen können wir nächstes Wochenende. Dann findet nämlich die Abstimmung zur Lebensmittelspekulationsstopp-Initiative der JUSO in der gesamten Schweiz statt.
Rebe Info Talk.
Chinese Whispers, zu Deutsch chinesisches Flüstern oder auf Berndeutsch Telefonspiele, ist ein Kinderspiel. Ein Kind flüstert einem anderen Kind etwas ins Ohr, dieses flüstert das weiter, das es verstanden hat und so weiter und so fort. Das letzte Kind darf dann laut sagen, was es gehört hat. Meistens ist das dann etwas völlig anderes als das, was das erste Kind ursprünglich gesagt hat. Chinese Whispers ist also quasi ein Synonym für Missverständnisse oder missverstanden werden. Und Chinese Whispers ist auch der symbolische Name einer Ausstellung, welche zeitgenössische chinesische Kunst im Zentrum Paul Klee und im Berner Kunstmuseum zeigt. Ermöglicht hat die Ausstellung Uli Sik. Uli Sik sammelt seit über 30 Jahren zeitgenössische Kunst aus China. Ende der 70er Jahre war er für das Schweizer Liftunternehmen Schindler in China tätig. Er gründete das erste Joint Venture zwischen einem westlichen Industrieunternehmen und einem Staatsbetrieb im damals noch völlig kommunistischen China. Später war er Schweizer Botschafter im Reich der Mitte. Jetzt vermacht er einen großen Teil seiner Kunstsammlung einem noch zu bauenden Museum in Hongkong. Ich habe Uli Sick im Zentrum Paul Klee getroffen und wollte zuerst von ihm wissen, heißt die Ausstellung auch deshalb Chinese Whispers, weil Künstler und Künstlerinnen in China nur flüstern dürfen, wegen der Zensur?
Die Absicht mit diesem Titel war eher zu sagen, so wie in dem Spiel, am Anfang gibt China, also jetzt ist es China in diesem Beispiel, ein Signal hinein und dieses Signal, das wird durch die Wiederholung verzerrt. Und am anderen Ende kommt eine ganz andere Botschaft raus, ein Echo vielleicht. Und in dem Sinne erfahren wir nicht unbedingt die ganze Geschichte, weil sie im Transport zu uns oder verzerrt wird und weil wir ganz einfach zu wenig Wissen haben, um sie so zu verstehen, wie sie intendiert ist.
Das heißt, wenn wir diese Ausstellung anschauen, dann erfahren wir über China nicht nur Gerüchte, sondern wir sehen konkret, was in der zeitgenössischen Kunst abgeht, aber auch was in der Gesellschaft in China im Moment abgeht.
Das ist genauso, das ist der Vorzug der visuellen Kunst, dass man eben keine umfänglichen Bücher lesen muss, sondern ein Bild, eine Arbeit, eine Skulptur kann einem eine ganze Welt eröffnen, eine ganze Situation umfassend klar machen. Und darum ziehe ich eine solche Ausstellung eigentlich dem Lesen fast vor.
Wir erhalten ein sehr umfassendes Bild aus der zeitgenössischen Kunst. Es gibt auch viele kritische Kunstwerke drin, kritisch gegenüber China, kritisch auch gegenüber westlichen Vorstellungen. Schauen wir uns zuerst die kritischen Äußerungen gegenüber dem chinesischen Staat oder dem chinesischen System an. Sind das Bilder, die wir hier sehen, die in China nie gezeigt werden dürften?
Darunter ist die eine oder andere Arbeit, die in China nicht gezeigt werden kann. Aber viele, viele kann man in China zeigen. Viele sind auch gezeigt worden.
Die chinesische Kunst hat sich wahnsinnig entwickelt, ist auch irgendwo durch globalisiert worden. Hat das dazu geführt, dass chinesische Künstler sich auch vermehrt mit dem Westen, mit der nicht-chinesischen Welt auseinandersetzen? Und gibt es solche Werke auch in dieser Ausstellung?
Ja, ein ganzer Teil der Ausstellung ist dem Thema gewidmet, globalisierte Kunst. Das heißt, eben die chinesischen Künstler wissen mittlerweile auch, was im Westen geschieht. Sie reisen, sie sehen es im Internet, sie haben Bücher, Magazine. Und das beeinflusst sie, die einen sehr, die anderen wenig. Und das zu zeigen, ist auch Teil dieser Ausstellung.
Uli Sick, Sie haben vor über 30 Jahren angefangen, chinesische Kunst zu entdecken, zu sammeln, sind mittlerweile einer der wichtigsten oder vielleicht sogar der wichtigste Kunstsammler zeitgenössischer chinesischer Kunst. Was hat Sie auf die Idee gebracht? Weil Sie waren ja eigentlich als Wirtschaftsmann damals in China.
Ich war als Wirtschaftsmann in China, hatte aber zuvor schon mich mit der zeitgenössischen Kunst auseinandergesetzt, nicht aber mit der chinesischen zeitgenössischen Kunst. Und in meiner neuen Umgebung war es dann für mich eigentlich ganz selbstverständlich, mich umzusehen, was machen denn die Künstler hier? Und zum anderen wollte ich eben einen ganz anderen Einblick bekommen in die chinesische Gesellschaft, nicht nur den, der mir diese Tätigkeit in der chinesischen Industrie gewährte.
Vor 30 Jahren öffnete sich China, das war die Zeit von Deng Xiaoping und dann explodierte quasi auch diese Öffnung im Kulturschaffen, in der zeitgenössischen Kunst. Können Sie so etwas wie einen Rückblick machen auf das, was sich in diesen 30 Jahren, auch Ihren 30 Kunstsammeljahren entwickelt hat?
Gut, zu Beginn war diese Kunst sehr kleinformatig, Bilder, Arbeiten auf Papier, gemalt in kleinsten Räumen mit primitivem Material. Dann ist mehr Technologie nach China gekommen. Die Mittel, die Medien wurden zahlreicher. Die ersten Kameras, auch Videokameras, tauchten auf. So hat sich das Kunstschaffen laufend verbreitert, was die Technik anbetrifft. Auch die Themen, nachdem die Kunst lange sehr, sehr politisch ausgerichtet war, haben sich vervielfältigt. Es ging dann um Urbanisierung, es ging um Landflucht, es ging um die soziale Situation von Arbeitern etc. Also auch die Themenwahl hat sich verbreitet, auch plötzlich Abstraktion, formale Fragen in der Kunst. Ja, in dem Sinne hat sich das Kunstschaffen immer mehr in der Vielfalt dem unseren angeglichen.
Wie hat sich denn das Leben der Künstler verändert? Sie haben ja die Künstler oft persönlich besucht, Sie haben zahlreiche Künstler persönlich kennengelernt, auch Künstlerinnen. Es gibt langsam auch mehr Frauen in der Kunst. Wie hat sich deren Leben verändert? Damals konnten Sie ja noch Bilder für wenige Franken erstehen. Heute zahlt man auch schon zum Teil Millionen für ein chinesisches Kunstwerk.
Ja, das gibt die Entwicklung auch wieder. Damals lebten die Künstler in ganz ärmlichen Verhältnissen, konnten sich kaum über Wasser halten mit eigener Kunst. Und davon ist eine ganze Zahl zu Millionären geworden, mit Luxuskarossen, großen Häusern. Und die einen machen immer noch gute Kunst und die anderen wiederum sind dem Lebensstil zum Opfer gefallen.
Jetzt spricht man schon wieder von einer neuen Ära. Jetzt ist eine neue Führung in China da, die auch den chinesischen Traum ausgerufen hat. Xi Jinping gilt als jemand, der sich wieder als Führer, zum Teil schon wie zu Maos Zeiten, inszeniert. Hat das auch einen Einfluss auf die Kunst und insbesondere führt das auch wieder zu mehr Zensur von Kunst?
Das Klima ist härter geworden und weniger tolerant gegenüber allen Künsten, inklusive der bildenden Kunst. Und ein neuer Frost gewissermaßen über den Kunstschaffen. Ich hoffe, dass das lediglich temporär ist.
Diese Ausstellung gibt es jetzt in Bern zu sehen, später noch in Wien. Ihre Sammlung schenken Sie zu einem großen Teil einem Museum. Sie haben ein Museum ausgewählt in Hongkong. Sie wurden jetzt oft von den Medien gefragt, warum Sie die Kunst nicht einem Museum hier im Westen geschenkt haben. Ich frage jetzt die andere Frage, warum haben Sie nicht die Kunst einem Museum auf Festland China geschenkt, zum Beispiel in Peking oder in Shanghai?
War meine erste Idee. Ich habe es auch versucht, ich habe viele Gespräche geführt, aber ich bin dann in diesen Gesprächen zur Auffassung gekommen, dass Hongkong die beste Lösung ist, weil sie schon einmal ein großartiges Museum ganz neu errichten, durch die Schweizer Architekten Herzog Dömeron, und auch die Meinungsäußerungsfreiheit einen anderen Grad hat als in Mainland China.
Soweit Uli Sick, Kunstsammler und ehemaliger Schweizer Botschafter in China. Die Ausstellung der Sammlung von Uli Sick läuft noch bis am 19. Juni im Berner Kunstmuseum und im Zentrum Paul Klee. Ein Dokumentarfilm über Uli Sick und neue chinesische Filme laufen im Moment im Kino Rex. Mehr Infos, Links, Interviews und Bilder gibt es auf der Rabe Kultursendungs-Webseite www.kulturradar.ch. Kulturradar mit einem R in der Mitte geschrieben.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Montag, dem 22. Februar auf Rabe. Auf unserer Webseite rabe.ch gibt es weiterführende Links zu unseren Themen und alle Infosendungen als Podcast. Das nächste aktuelle Info hören Sie morgen Dienstag, wie immer um 11. Dann sprechen wir mit einem Mann aus Südafrika, der jungen Leuten lehnt, Widerstand gegen Menschenrechtsverletzungen in der Rohstoffbranche zu leisten. Beigetragen zu dieser Sendung hat Radio Korax Halle. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Auf Wiederhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.